Ja, das Thema unserer heutigen Predigt ist Mut finden bzw. nicht aufgeben. Der Predigttext steht in Haggai 2. Das Buch Haggai, das steht fast am Ende des Alten Testaments und das hat gerade mal 2 Kapitel. Also in manchen Bibeln, wenn man es aufschlägt, sind das wirklich nur 2 Seiten. Haggai ist ein Prophet, der Nachrichten von Gott empfängt und die dann an die Menschen in Israel weitergibt. Das Besondere an der Geschichte von Haggai, finde ich zumindest, ist, dass die Menschen direkt auf das hören, was Gott ihnen sagt. Das erscheint mir zumindest als was Besonderes, denn wenn ich sonst an das Volk vom Alten Testament denke, dann denke ich an ganz viele Diskussionen und ja, Aufstände über das, was Gott ihnen eigentlich aufträgt. Aber hier ist es anders. Zu unserer Situation in Haggai kam es so. Die Menschen des letzten Königreichs in Israel hatten Kriege verloren und mussten deswegen ins Exil. Sie lebten unter verschiedenen Fremdherrschern, also ganz weit weg von ihrer eigentlichen Heimat. Irgendwann gab es dann einen Herrscher namens Kyros und der hatte den Eindruck, dass der Gott von diesen Israeliten durch ihn sein Volk wieder nach Hause führen will. Im Buch Esra lesen wir: Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, Jahwe, der Gott des Himmels, hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, möge nach Jerusalem in Judäa hinaufziehen, wo Jahwe, der Gott Israels, wohnt, und sein Haus bauen. Und sein Gott möge mit ihm sein. Gesagt, getan, von dem, was noch von Israel übrig ist, werden sich in den folgenden Jahren immer wieder Gruppen von Rückkehrern auf den Weg machen, um in ihr Heimatland zurückzugehen und alles wieder aufzubauen. Man kann sich vorstellen, dass sie da nur Ruinen finden, dass sie sehr viel aufzubauen haben. Aber das stört sie nicht, denn darauf haben sie sich ja eingestellt. Der Tempel ist ein ganz besonderer Ort. Er ist sehr wichtig, denn er war für sie ein Zeichen der Gegenwart Gottes, dass Gott unter ihnen wohnte. Und durch die Opferrituale war er auch total zentral für ihre Gottesbeziehung. Denn hier konnten sie ihm begegnen, hier konnten sie ihn um Vergebung bitten, sie konnten Dank und Freude ausdrücken. Und deswegen wollten sie natürlich, als sie zurückkamen, den Tempel wieder aufbauen. Wir lesen, dass sie zuerst einen Altar errichteten, sodass sie Feste feiern und Opfer bringen konnten. Wir lesen in Esra 3, im Mai des 2. Jahres nach ihrer Rückkehr wurde mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes in Jerusalem begonnen. Jeschua ben Jozadak und Zerubabel ben Shealtiel standen zusammen mit ihren Brüdern, den Priestern, den Leviten und den anderen Israeliten, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekommen waren, geschlossen hinter dem Werk. Diese Personen werden auch gleich in Haggai von Gott angesprochen, deswegen erwähne ich sie hier schon mal. Jeschua war der hohe Priester, also das religiöse Oberhaupt. Und Zerubabel war der Statthalter, also das politische Oberhaupt. Also die Rückkehrer und ihre Oberhäupter stehen jetzt voll dahinter, dass der Tempel, auch Gottes Haus genannt, wieder aufgebaut wird. Doch die ihnen feindlich gesinnten Nachbarn beginnen, den Bau zu sabotieren. Wir lesen, dass sie versuchen, die Rückkehrer mutlos zu machen. Und das gelingt ihnen auch. Die Bauarbeiten werden immer weniger, bis sie schließlich eingestellt werden. Was muss das für diese Leute bedeutet haben, die doch extra zum Aufbau wieder zurückgekommen sind? Alle hatten dahinter gestanden, aber jetzt traute sich keiner mehr, einfach weiterzumachen. Und es dauerte mehrere Jahre, bis überhaupt jemand wagte, das Thema wieder anzusprechen. Und dieser jemand ist unser Haggai. Haggai hört mehrmals von Gott und er gibt diese Nachrichten an die Menschen weiter. Gott sagt ihnen, es ist Zeit, den Tempel wieder aufzubauen. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus, während meines noch in Trümmern liegt. Und dann passiert das, was ich eben als Besonderes bezeichnet habe. Denn die Menschen hören zu und sie setzen diesen Auftrag auch um. Sie fangen wieder an zu bauen. Und wieder sind Jeschua und Serubabel, also der Statthalter und der Hohepriester, sich mit dem Volk einig. Wir wollen Gottes Haus aufbauen. Wir lesen, sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, denn sie erkannten, dass Jahwe ihr Gott ihnen geschickt hatte. Das Volk war erschrocken und fürchtete sich vor Jahwe. Da sagte Haggai, der Bote Jahwes, in Gottes Auftrag zu ihnen, ich stehe euch bei. Ich, Jahwe, sage es. Wir lesen, dass Gott die Menschen bereit macht, das Haus wieder aufzubauen. Das war im September. Und Gott legt noch einen drauf. Er gibt Haggai diese jetzt folgenden Worte mit, die Zuspruch, Ermutigung und auch Auftrag gleichermaßen sind. Und wir können den Text jetzt auch hier vorne mitlesen. Am 21. Oktober empfing der Prophet Haggai die folgende Botschaft Jahwes. Sprich zu Serubabel ben Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua ben Jozadak, dem hohen Priester, und zu dem ganzen restlichen Volk. Wer von euch hat diesen Tempel noch in seiner früheren Pracht gesehen? Und was seht ihr jetzt? Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was früher hier stand. Aber Jahwe sagt dir, Serubabel, fasse Mut. Und auch du, Jeschua ben Jozadak, du hoher Priester, fasse Mut. Und ihr Leute von Juda, fasst Mut und geht ans Werk. Ich stehe euch bei. Das sage ich, Jahwe, der allmächtige Gott. Der Bund, den ich mit euch schloss, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid, bleibt bestehen und auch mein Geist bleibt bei euch. Habt also keine Angst. Was sagt Gott ihnen hierzu? Wir sehen, dass er drei verschiedene Adressaten hat. Serubabel, den Statthalter, Jeschua, den hohen Priester und das Volk, die übrigen Menschen. Es sind die gleichen Menschen, die vor circa 15 Jahren so entschlossen für den Bau des Tempels waren, die sich dann aber hatten entmutigen lassen, sodass der Bau aufgehört hatte. Gott nimmt Bezug auf die Gedanken, die diese Rückkehrer hatten, wenn sie auf ihre Bauversuche schauten. Ein kläglicher, schmählicher Anblick muss dieses neue Tempelfundament dargestellt haben, im Vergleich zu dem früheren ersten Tempel, den König Salomo in all seinem Prunk gebaut hatte. Schon bei der Grundsteinlegung, bei ihrem ersten Aufbauversuch, hatten die Alten wohl angefangen zu weinen, als sie dieses neue Projekt sahen, das doch nur ein Schatten im Vergleich zum alten Tempel sein konnte. Das Aussehen und die Wirkung Jerusalems hatten nun mal eine Wirkung auf das Selbstbewusstsein der Israeliten. Und diese nicht ganz so ansehnliche Entwicklung von dem Bauwerk muss den engagierten Rückkehrern einen ganz schönen Dämpfer verpasst haben. Die Bauleute wurden also nicht nur von ihren Feinden entmutigt und gestört, auch in ihnen selbst gab es Zweifel. Sie hatten von dem großen, prachtvollen Bauwerk gehört und manche hatten es vielleicht sogar gesehen, aber das hier kam da einfach nicht mehr dran. Der Tempel würde nie wieder so schön und prächtig sein wie damals. Und so sehr sie sich bemühten, den Tempel aufzubauen, so sehr wurden sie immer wieder daran erinnert, wie klein und gering ihre Versuche waren. Obwohl sie alles einsetzten, konnten sie ihren Erwartungen und Vorstellungen nicht gerecht werden. Gott greift diese Gedanken auf. Er sieht, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie tun und dass sie dem Alten hinterher trauern. Und er gibt ihnen recht. Dieser Tempel wird nicht an den ersten heranreichen. Er ist kleiner und er ist schmuckloser. Aber das soll kein Problem sein. Das soll kein Hindernis sein. Stattdessen fasst Mut. Und Gott sagt es dreimal, das zeigt, wie wichtig ihm diese Worte sind. Fasst Mut, und zwar, weil ich, Jahwe, der allmächtige Gott, bei euch bin. Weil ich euch beistehe, braucht ihr euch nicht zu grämen, dass eure Gegner euch behindern und schaden wollen oder dass der Tempel nicht euren Erwartungen entspricht. All das ist wahr und ich sehe, dass es euch beschäftigt, aber das soll euch nicht in eurem Tun einschränken. Was ihr wissen müsst und woran ihr denken sollt, ist das, ich stehe euch bei. Und dass er ihnen beisteht, beschreibt er nochmal in zwei Punkten. Erstens, der Bund, den Gott mit Israel nach dem Auszug aus Ägypten schloss, soll bestehen bleiben. Das heißt, er ist nach wie vor gültig. Zu dem Bund gehört das treue Versprechen Gottes: Ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das wird den Israeliten sehr wichtig gewesen sein, dass Gott sie immer noch in dem Bund hält. Denn all diese Ignoranz und Ungehorsam früher ihm gegenüber hatten ja überhaupt zum Untergang von ihrem Reich und zu dem Exil geführt. Doch Gottes Treue bleibt bestehen, wem er sie einmal zugesagt hat. Dadurch wird den Rückkehrern ein wirklicher Neustart ermöglicht. In ihrem Land hat sich vieles verändert und sie müssen lernen, mit all dem Kaputten umzugehen und wieder neu anzufangen. Aber ihr Gott bleibt ihr Gott und er ist bei ihnen. Die Aufgabe, den Tempel aufzubauen, ist keine leichte. Es ist nichts, was man in ein paar Wochen oder Monaten schafft. Denn die Israeliten haben danach noch 4 Jahre daran weitergebaut. Sie hatten den Zuspruch also wirklich nötig. Und zweitens, Gott sagt ihnen auch noch seinen Geist zu. Wenn jemand Worte von Gott erhalten hatte, also wie Haggai als Prophet auftrat, oder sich mit dem Herzen nach Gott richtete, dann lag das daran, dass der Geist Gottes wirkte. Mit diesem Versprechen von Gott können sie also darauf vertrauen, dass Gott mit ihnen redet, dass er in ihr Leben eingreift und dass sie immer wieder aktiv an seine Gegenwart und an seinen Willen erinnert werden. Es ist eine weitere Gnadenzusage von Gott. Wenn man weiterliest, dann geht es in dem Buch an einen Blick in eine goldene Zukunft und Gott spricht von einem zukünftigen Tempel, der alles bisherige an Herrlichkeit übersteigen wird. Die Menschen können sich freuen, denn Gott ist mit ihnen und er sieht diese wunderbare Zukunft voraus. Ich finde es schön zu lesen, wie er sie hier mit Zusprüchen geradezu überschüttet. Immer wieder wiederholt er diese Ermutigung. Und immer wieder findet er noch neue Worte, um ihnen seine Treue und seinen Beistand zu zeigen. Es gibt diese Momente. Lassen wir sie doch auf uns wirken. Was wir hier sehen, ist die Geschichte von Menschen, die erst voller Tatendrang waren und dann aufhörten. Sie waren entmutigt und von ihrem Vorhaben abgeschreckt. Ist doch interessant, dass Gott ihnen dann diese 3 Aufforderungen sagt. Fasst Mut, geht ans Werk und habt keine Angst. Die Entscheidungen, die die Israeliten treffen, haben Konsequenzen. Denn während der Tempelbau ruhte, gedieh das Land nicht. Also die Ernte war schlecht und den Menschen ging es auch nicht wirklich gut. Gott sagt, das sollte für sie ein Zeichen sein, dass irgendwas nicht stimmt. Jeder dreht sich nur um seine eigenen Dinge und für das gemeinsame Projekt Gottes Haus gibt es keine Zeit mehr. Die Worte, die Gott durch Haggai spricht, rufen dazu auf, die eigenen Prioritäten zu überdenken. Wofür arbeite ich mich eigentlich die ganze Zeit ab? Bringt das überhaupt irgendjemand was? Und was ist mit Gott? Wo steht uns etwas im Weg, sodass Gott nicht die höchste Priorität haben kann, die er eigentlich haben sollte? Den Tempel zu bauen war aus mehrerer Hinsicht sehr wichtig. Es war ein Zeichen dafür, dass Gott für die Menschen Priorität hatte. Und es braucht auch den Tempel für die Menschen, um im vollen Maße ihren Glauben ausleben zu können. Wenn Gott ihnen Mut zuspricht und seinen Beistand versichert, dann tut er das für den Auftrag, ihn und sein Haus wieder zur Priorität zu machen. Die Menschen sollen keine Angst haben zu scheitern. Sie sollen nicht einem früheren, schöneren Haus hinterher trauern. Denn was zählt, ist, dass sie Gott zugehört haben und die Entscheidung getroffen haben, auch seinen Worten zu folgen. Gott spricht hier zu Menschen, die den Wunsch und den Willen haben, das zu tun, was er sagt. Aber sie wissen nicht, ob sie es schaffen können, denn sie zweifeln an sich und an ihren Bemühungen. Sie wollen es gut machen. Vielleicht haben sie sogar Angst, Gott zu enttäuschen. Und deswegen sagt er ihnen, worauf es ankommt. Eben fasst Mut und geht ans Werk. Gebt nicht auf und tut einfach nur, was ich euch sage. Ich werde bei all dem dabei sein. Ist es nicht eine Erleichterung zu sehen, dass Gott dabei bleibt, wenn er Menschen einen Auftrag gibt? Ist es nicht auch so, dass Jesus, als er den Jüngern den Missionsauftrag gibt, diesen mit den Worten beginnt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, und mit den Worten beendet, Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Er sagt ihnen, mir ist alle Macht gegeben. Darum geht hinaus, macht zu Jüngern, tauft und lehrt, und ich bin jeden Tag davon bei euch. Das ist es, was sie wissen müssen, solange Jesus noch ein paar Tage auf der Erde ist. Und auch die Ankündigung von dem Beistand, der kommt, den wir jetzt als den Heiligen Geist bezeichnen, ist ein weiterer Teil von dieser Zusage Gottes. Jeden Tag bin ich bei euch und in jeder Situation. Gottes Treue ist so unverständlich, sie reicht über die großen Verfehlungen und über die kleinen Versäumnisse hinweg. Ich finde es einfach erstaunlich, dass Gott so umfassend mit uns Menschen verbunden sein will. Unter all den Menschen, die ich liebe, gibt es doch keinen, den ich jede Sekunde rund um die Uhr neben mir haben muss. Und Gott weiß ja, worauf er sich einlässt. Er erlebt doch immer wieder, dass wir Menschen in einem Moment Ja zu ihm sagen und etwas später möglichst nicht mehr an ihn denken wollen. Seine Zusage steht und die Entscheidung, wie wir damit umgehen, treffen wir selbst. Wenn wir uns mal in unseren eigenen Geschäften verlieren und ihn aus dem Blick verlieren, gibt er uns nicht auf, sondern irgendwann wird er nachfragen, verläuft dein Leben wirklich so, wie es sein sollte? Komm doch raus aus deinem Trott, denn während du für deine eigenen Dinge läufst, liegt mein Haus noch im Trümmern. Wenn wir uns für ihn einsetzen und daran zweifeln, ob es gut genug ist, dann dürfen wir uns von ihm aufbauen lassen. Mach weiter so, ich bin doch dabei. Wenn ich daran denke, dass Gott in meinem Leben die oberste Priorität haben sollte, dann fallen mir viele kleine Dinge ein, die ich angefangen habe und mich dann aber habe entmutigen lassen. Das kann zum Beispiel das Thema Gebet sein. Ich hatte den Eindruck, dass ich dem in meinem Leben mehr Raum geben möchte. Also ich habe mir viele Zeiten der Stille genommen, in denen ich bewusst auf Gott gehört habe, meine Gedanken mit ihm geteilt habe. Ich habe für viele Menschen gebetet, mich selbst eingeschlossen. Es war eine ziemlich tolle Zeit. Und irgendwann ist es weniger geworden, das Beten wurde mühsamer. Ich wollte das nicht, habe mir wieder mehr Zeit genommen. Und doch hatte ich immer wieder Momente, in denen ich an der Qualität von dem gezweifelt habe, was ich hier eigentlich tue. Wenn ich an einem Tag nicht das richtige Gefühl hatte, wenn ich mich so fern von Gott gefühlt habe. Wenn ich an andere gedacht habe, die so eine viel bessere Beziehung mit Gott hatten. Vielleicht hatten sie es mit dem Beten einfach besser drauf als ich. Wie die Israeliten sich nach dem alten Tempel zurückgesehnt haben, habe ich mich nach den guten Zeiten zurückgesehnt, in denen es einfach funktioniert hat. Ja, ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht, wenn Gott eigentlich an oberster Stelle stehen sollte, aber ihr merkt, dass sich Dinge dazwischen drängen. Und eure Versuche vielleicht auch nur ein kläglicher Schatten von dem sind, was ihr eigentlich gerne hättet. Natürlich sind wir nicht perfekt und den Druck müssen wir uns auch nicht machen. Aber ein bisschen Mut würde uns, glaube ich, nicht schaden. Lasst uns nicht aufgeben, Gott an die erste Stelle zu setzen. Wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, in der nicht immer alles so leicht ist, wie es doch sein könnte, oder wenn wir auf unsere Familie schauen und drohen, die Geduld zu verlieren, oder wenn wir mit uns selbst einfach nicht mehr richtig klarkommen, dann lasst uns doch so mutig sein, uns davon nicht ablenken zu lassen. Es gibt Wichtigeres im Leben. Und ich wünsche euch, dass ihr Gott hört und seinen Worten folgt, wenn er in euer Leben hineinspricht, weil sich eure Prioritäten einfach so verschoben haben, dass ihr euch nur noch um euch selbst dreht. Und ich wünsche euch den Mut, euch aus dem Alltagstrott herauszuschälen, wenn ihr mal wieder etwas anfangen wollt, was ihr aufgegeben habt, obwohl das eigentlich immer noch dran wäre. Ich wünsche euch auch, dass ihr merkt, dass es sich lohnt, dass Gott diese Stelle einnimmt. Das Weitermachen kann etwas Zermürbendes haben. Und ich glaube, es ist auch ganz natürlich, dass der Anfangsenthusiasmus irgendwann verfliegt. Es kann unbequem sein und es erfordert vielleicht auch größere Umstellungen in unserem Leben. Aber wenn wir diese Sache tun, die wir tun, weil Gott eben an oberster Stelle in unserem Leben steht, dann lasst uns auch auf ihn schauen und nicht auf die Probleme. Und lasst uns einander an seine Treue erinnern. Wir haben nicht den Bund des Auszugs aus Ägypten, sondern wir haben den neuen Bund in Jesus Christus, der uns zu Kindern Gottes macht. Gottes Geist lebt in uns, der uns aktiv in unserem Innern auf die Gegenwart Gottes hinweist. Gott spricht auch heute noch durch andere Menschen, durch die Bibel oder direkt zu uns, um uns zu ermutigen und um uns auf das Wesentliche hinzuweisen. Manchmal auch, um uns einen gut gemeinten Tritt in den Hintern zu geben. Na los, auf geht's, mach dich ans Werk. Genau wie die Israeliten haben wir Grund zur Freude. Bei dem, was wir jetzt tun, ist Gott dabei. Und ihn stört es auch nicht, wenn unsere Bemühungen keinen großen Eindruck hinterlassen. Wir sollen uns aber wieder aufrappeln und es zumindest versuchen. Und es eben so gut machen, wie wir eben können. Wie die Israeliten haben auch wir eine Hoffnung auf eine Zukunft, die alles an Schönheit und Herrlichkeit übertrifft, was wir je erlebt haben. Wir haben wirklich jeden Grund, mutig zu sein. Lest und hört diese Verse für euch. Fasst Mut, gebt nicht auf und wie immer es auch aussehen mag, Gott steht euch bei. Amen. Ich will noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Zusagen machst, dass du uns nicht alleine stehen lässt und dass du auch merkst, dass wir es manchmal einfach mehrmals hören müssen. Ich bitte dich, dass du uns diese Sachen immer wieder aufzeigst, uns zeigst, hilfst zu sehen, wo unsere Prioritäten liegen und uns auch den möglichen oder nötigen Schwung gibst, den wir brauchen, um Dinge in Bewegung zu versetzen und unser Leben vielleicht ja wieder ein bisschen neu auszurichten. Ich danke dir, dass du immer dabei bist. Amen.